Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Er war einer der bedeutendsten afroamerikanischen Autoren, James Baldwin. 100 Jahre wäre er am 2. August geworden und sein Werk, in dem er sich mit Rassismus und Fragen der Identität als Schwarzer und Homosexueller befasst, ist immer noch aktuell. Wie aktuell, darüber sprechen die Sachbuchautorin Alice Hasters und die Historikerin Tiffany Florville. Moderiert wird das Gespräch von René Agiga.
Der US-amerikanische Autor, der African-American-Autor James Baldwin, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Und das ist für einige der Anlass, Baldwins Texte, seine Essays und Romane wiederzulesen oder neu zu lesen, ihn wieder zu entdecken mit seiner Literatur oder mit seinem Aktivismus als Afroamerikaner in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 50er, 60er Jahre. Für uns hier bei Deutschlandfunk Kultur ist das Anlass, zwei Autorinnen, aktivistische, akademische Autorinnen einzuladen, um etwas über ihre Blicke auf James Baldwin zu erfahren. Herzlich willkommen, Tiffany Florville.
Hallo.
Herzlich willkommen, Alice Hasters.
Hallo.
Ich darf Sie beide kurz vorstellen, nicht mit vollständigen Lebensläufen, aber vor allem mit der Nennung Ihrer bekanntesten Bücher. Tiffany Florville, Sie lehren als Historikerin an der Universität von New Mexico, Albuquerque. Von dort aus sind Sie jetzt auch zugeschaltet. Und auf Deutsch ist von Ihnen als Autorin vor allem bekannt Black Germany, schwarz-deutsch-feministisch, die Geschichte einer Bewegung. Eine Studie über die schwarze oder schwarz-feministische Bewegung in Deutschland. Alice Hasters, Sie sind bekannt geworden mit einem absoluten Bestseller, der den Titel trägt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und Ihr neues Buch trägt den Titel Identitätskrise. Dieser Titel, finde ich, verrät nicht ganz so eindeutig viel über den Inhalt des Buches wie der zuerst genannte Titel. Aber vielleicht erfahren wir im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen darüber. Vielleicht kann man sagen, Tiffany und Alice, Sie sind beide Teil der African-American-Geschichte und Sie sind beide Teil der afrodeutschen Geschichte. Kann man das so sagen? Auf unterschiedliche Weise natürlich.
Ja, also ich würde mich beiden Geschichten zugehörig fühlen, ja.
Tiffany Florville?
Ja, ich auch. Ich bin nicht eine schwarze deutsche Frau, aber ich finde irgendeine Verbindung zu dieser Geschichte und ich finde das sehr wichtig, okay. Mehr zu analysieren und zu forschen, sozusagen.
Ja. Zuerst vielleicht tatsächlich zu James Baldwin, geboren 1924, vor 100 Jahren, gestorben 1987, vor fast 40 Jahren, und dazwischen liegen 6 Romane, 2 Theaterstücke, einige Kurzgeschichten, viele Gedichte, unzählige Essays. Wie würden Sie Ihr Verhältnis jeweils zu James Baldwin beschreiben? Wie haben Sie zu Baldwin gefunden oder wie er zu Ihnen? Wer will anfangen? Vielleicht Alice Hastert?
Warum nicht? Ich kann bei vielen, sage ich mal, klassischen afroamerikanischen AutorInnen gar nicht so genau sagen, wann ich wirklich von ihnen wusste, weil ich James Baldwin vor allen Dingen über meine Mutter kennengelernt habe. Also die Bücher fanden sich in den Bücherregalen und bevor ich mich wirklich mit den Inhalten auseinandergesetzt habe, habe ich den Namen schon lange in unserem Bücherregal gesehen. Also ich kannte diesen Namen irgendwie. Und so richtig auseinandergesetzt habe ich mich aber auch, als ich selber angefangen habe zu schreiben, vielleicht ein bisschen vorher, also als ich wirklich bewusst auch mehr Sprache suchte für schwarze Identität, für eben die Fragen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Erinnerungen und all das. Ich persönlich interessiere mich mehr für die Sachtexte von James Baldwin, The Fire Next Time, das heißt...
Also auf Deutsch haben Sie es übersetzt als Nach der Flut das Feuer, allerdings hat auch die deutsche Ausgabe bei DTV erschienen, The Fire Next Time als zweiten Titel daneben. Ah, ja. Das heißt, dieser Titel scheint so emblematisch geworden zu sein, dass er da weiter mit auf dem Cover ist.
Richtig. Und dann Notes of a Native Son ist ein...
Von einem Sohn dieses Landes.
Von einem Sohn dieses Landes, genau. Ich kenne meistens die Originaltitel. Und also es sind diese Texte, die mir vor allen Dingen James Baldwin nahegebracht haben.
Essays, also der große Essayist. Und haben die sofort was ausgelöst bei Ihnen? Oder also?
Ja, eine Menge. Also die Texte von James Baldwin, die Gedanken sind so dicht in einem Satz, hat man das Gefühl, da sind 10 Gedankengänge drin, die er irgendwie in einen Satz packt. Also ich hatte das Gefühl, Da wurde ganz viel angekurbelt. Und was ich bei James Baldwin so wahnsinnig bewundernswert finde und wo er mir sehr Vorbild ist, ist sein wahnsinnig klarer Blick. Und dass dieser Blick aber trotzdem die Komplexität der Dinge, die er bespricht, die Verhältnisse in den USA, schwarze Identität, was dieses Land, die USA überhaupt bedeuten, nicht außer Acht lässt. Also er schafft es irgendwie sehr klar und trotzdem sehr komplex zu sein. Und das finde ich wahnsinnig toll. Das wünschte ich, dass ich das auch so gut könnte.
Ja, kann ich gut verstehen. Tiffany Flowell in Albuquerque, New Mexico. Wie haben Sie zu James Baldwin gefunden oder umgekehrt? Schon in der Schule oder eher erst, als Sie an der Uni waren? Wie war das?
Das war nach der Uni, würde ich sagen. Dass ich habe einfach so Giovanni Zimmer gelesen.
Giovanni Zimmer, das ist ein Roman, der eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen zwei Weißen erzählt, ne?
Genau, und ich fand das Buch sehr interessant, weil Baldwin über queere Gemeinschaften und queere Existenz in Paris geschrieben hat. Und er hat über Bisexualität, Homophobie, Männlichkeit, Identität, Sexualität, Geschlechtsrollen geschrieben. Ich fand, die Themen waren sehr tabu zur Zeit. Und ich fand, dass, obwohl die Geschichte spielt meistens in Paris, es geht auch über amerikanische Identität, schwarze Identität und was das bedeutet überhaupt. Er hat das natürlich in 56 geschrieben. Und ich fand das, ja, wenn man einfach so über Homophobie und Männlichkeit und solche Themen schreibt, besonders zu der Zeit, war das echt beeindruckend. Und ich glaube, dass er mag diese Geschichte von Identität ein bisschen mehr komplizierter. David kommt von einer
reichen
Familie.
David ist die Hauptfigur.
Ja, genau, David ist die Hauptfigur. Und besonders mit amerikanischer Identität und auch marginalisierte Leute, so was das bedeutet, marginalisierte Identität zu haben in Frankreich zu der Zeit. Giovanni musste viel arbeiten, er war nicht so reich, er war schwul, er hat so unterschiedliche Erfahrungen. David hat auch unterschiedliche Erfahrungen. Aber ich fand es sehr interessant, einfach so bestimmte Momente darzustellen, über was bedeutet Identität überhaupt, was bedeutet Männlichkeit, was bedeutet amerikanisch zu sein.
Also dieser Roman Giovannis Zimmer ist von Mitte der 50er Jahre. Da war James Baldwin um die 30 so. Zweiter Roman, zweites Buch und wird ernst genommen als Stimme der US-amerikanischen Literatur. Und der Essayband, den Alice Hasters vorhin erwähnt hat, von einem Sohn dieses Landes, ist da auch schon erschienen. Also junger, vielversprechender, markanter Autor, der da so die Szene betritt. 1963, das ist das Jahr, in dem The Fire Next Time erscheint, auch ein Essayband, den Alice Hasters vorhin erwähnt hat, nach der Flut das Feuer. Da kann man, glaube ich, sagen, ist James Baldwin eine Berühmtheit und der wird eingeladen und muss oder darf reden auf den Bühnen der Bürgerrechtsbewegung, der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 50er, 60er Jahre. Und dann erlahmt diese Bewegung so ein bisschen Ende der 60er Jahre und in den Jahrzehnten danach, als James Baldwin so ein bisschen reifer wird und die Protestler jünger werden und so weiter, wird es ein bisschen stiller um James Baldwin. Und jetzt meine Frage, ich habe den Eindruck, dass seit einigen Jahren, seit 5 Jahren, 10 Jahren oder so in Deutschland, aber auch in den USA, James Baldwin viel, viel sichtbarer geworden ist, als er das vielleicht mal gewesen sein mag. Also die erste Frage dazu, die dazu passt, ist, teilen Sie diesen Eindruck? Ist James Baldwin so eine Art von posthumem Influencer auf Social Media, wie ich manchmal das Gefühl habe? Alice Hasters.
Ja, ich würde sagen, James Baldwin ist, glaube ich, vielen jungen Menschen ein Begriff. Vielen jungen Menschen, die sich auch eben für diese Themen interessieren, für Gerechtigkeit, für den Kampf gegen Rassismus oder auch der Kampf gegen Queerfeindlichkeit und so weiter. Da taucht James Baldwin oft auf. Er taucht aber, glaube ich, auch sehr fragmentiert auf. Also ich frage mich, inwiefern die Leute dann wirklich einen Überblick haben, was James Baldwins Werke angeht. Ist es auch so wichtig, ist auch die Frage. Aber es ist auf jeden Fall so, dass weil man relativ viel Material von James Baldwin auch im Internet findet. Also man findet lange Gespräche, Aufzeichnungen, Diskussionen. Und ich glaube, diese Debatten, die finden junge Leute auch heute immer noch sehr spannend und sind sozusagen eine Art Einstieg für dann die Literatur von James Baldwin.
Ja, vielleicht ist das so. Tiffany Flowell, was wäre Ihre Erklärung dafür, dass James Baldwin so eine zweite Karriere nach seinem Tod hat oder so eine Konjunktur in diesen Jahren hat?
Ja, seine Werke sind so vorausschauend. Und ich denke, für Leute, besonders nach Black Lives Matter und George Floyd, es gab so viel mehr über James Baldwins Werke, besonders in den USA. Leute haben natürlich The Fire Next Time und dann haben sie auch mehr über Rassismus in den USA, was das bedeutet. Es gibt so viel mehr. Sie haben so Rassismus analysiert und sie benutzen James Baldwin, um diese Zeit weiter zu erklären und was das bedeutet, besonders so amerikanische Geschichte, sondern auch amerikanische Identitäten. Sie sind so verbunden, Rassismus und amerikanische Identität und so durch Baldwins Arbeit und seiner Werke. Wir können das deutlicher sehen. Und besonders, es gab 2016 The Fire This Time,
ja,
mit Jesse May Ward und andere Schriftsteller. Ja.
Also ein Sammelband von Autorinnen und Autoren, der im Titel schon, wie Sie sagen, The Fire This Time auf diesen Baldwin-Band The Fire Next Time anspielt.
Ja, und sie schreiben einfach so Essays und Gedichte über Rassismus, Race, was das bedeutet in den USA. Und sie waren natürlich von James Baldwin beeinflusst.
Ich glaube auch, was bei Baldwin, gerade dass er als Autor eben so beliebt ist und irgendwie, dass seine Werke jetzt wieder gelesen werden oder dass sich junge Menschen so sehr interessieren und weniger, sage ich mal, für vielleicht Reden von Martin Luther King oder so oder von tatsächlichen Aktivisten, die in diesen Momenten tatsächlich, sag ich mal, die Bürgerrechtsbewegung angeführt haben, weil ich glaube, James Baldwin war es auch sehr wichtig, sich nicht als Aktivist an sich zu begreifen, sondern eben als schreibender Mensch, der eben sich auch teilweise rauszieht aus der Bürgerrechtsbewegung und eben in Europa lebt, um aus der Ferne sprechfähig zu bleiben sozusagen. Und das, was James Baldwin quasi macht, ist eben das Gefühl der Unterdrückung, wie es sich anfühlt, ja, marginalisiert zu sein, rassifiziert zu sein und irgendwie nicht erkannt zu werden als Mensch. Und im Alltag immer wieder damit umgehen zu müssen, das kann man lesen natürlich in seinen Figuren, also das verarbeitet er auch in seinen Romanen, aber natürlich, also wie gesagt, ich kenne die Essays, besser. Und ich glaube, das ist etwas, was zeitlos ist und auch übertragbar ist. Und das wusste er ja auch. Also da sind wir vielleicht wieder bei Giovannis Zimmer, also dass er das auch erkannt hat, dass Unterdrückung, dieses Gefühl der Unterdrückung, dass es ein universelles Gefühl auch ist, also dass es nicht USA-spezifisch ist, sondern dass alle, die es erfahren, das auch erkennen können. Eine gewisse Wut, eine Verzweiflung, ein in sich zusammenfallen. Ich glaube, diese Dinge, da erkennen sich auch junge Menschen heute wieder und vor allen Dingen diasporische Menschen, also Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Und ich glaube, deshalb sind die USA, besonders schwarze Menschen in den USA, deren Arbeit auch so wichtig, weil das ist eine der ältesten Diasporas, die in einem Land lebt mit einer weißen Mehrheit. Das heißt, das Wissen, wie es sich anfühlt, in einer weißen Mehrheit quasi nicht weiß zu sein, das ist natürlich ein Wissen, auf den sich junge Menschen gerne berufen heute.
Ich verstehe, es drängt mich nach Nachfragen, unter anderem zu dem Thema, wie übertragbar das auf unsere Gegenwart ist. Aber ich mache mal den Vorschlag, wir hören mal ganz kurz einen O-Ton des Autors, James Baldwin, den wir hier würdigen mit dem Gespräch. Das ist ein O-Ton aus einem Film namens Meeting the Man, 1970 in Paris aufgenommen. Ein Dokumentarfilm, bei dem ein englisches Filmemacherpaar, weißes englisches Filmemacherpaar, versucht, James Baldwin zu porträtieren. Da geht sehr viel schief in diesem Film. Eine halbe Stunde dauert der. Viele Missverständnisse, viel Aggressivität in der Luft. Trotzdem, glaube ich, ist der Film sehr sehenswert, weil James Baldwin da manche interessante Sachen sagt, zum Beispiel dies.
Love has never been a popular movement, and no one's ever wanted really to be free. The world is held together by the love and the passion of very few people. Otherwise, of course, you can despair. Walk down the street of any city, any afternoon, and look around you. What you got to remember is what you're looking at is also you. You could be that person. You could be that monster. You could be that cop. and you're to decide in yourself not to be.
Ganz kurz, ungefähr, grob und verkürzt auf Deutsch. Liebe war nie eine breitenwirksame Bewegung und niemand wollte jemals wirklich frei sein. Eigentlich wird die Welt von der Liebe und von der Leidenschaft sehr weniger Menschen zusammengehalten, sonst könnte man ja auch verzweifeln. Und dann so gegen Ende, schaut euch die Menschen an, ihr könntet dieses Monster sein, ihr könntet dieser Polizist sein und so weiter, ihr könntet selber auch hässliche Dinge tun, vergesst das nicht. Tiffany Florville, Alice Hastas, wir haben das jetzt nicht vorbereitet, ich habe das jetzt mehr oder weniger spontan so eingespielt, aber trotzdem die Frage dazu, können Sie was damit anfangen? Können Sie mit diesen Sätzen was anfangen? Es ist ja kein Wunder, dass ich die jetzt ausgesucht habe, vielleicht.
Ja, das erinnert mich an, ich habe so auch I Heard It Through the Grapevine und auch The Negro and the American Promise gesehen. So in, also ich, letztes Jahr war ich bei Harvard gewesen und ich habe diese Filme dort angeschaut.
Das sind zwei Dokumentarfilme. Sagen Sie vielleicht ganz kurz, was das für Filme sind?
Ja, I Heard It Through the Grapevine ist doch ein dokumentarischer Film von 82. Und er ist einfach so überall, so er reist nach Atlanta, New Jersey, um zu sehen, wo bestimmte Kämpfe für Bürgerrechte passiert sind. Und er hat auch mit unterschiedlichen Leuten, um zu beschreiben, was ist passiert nach der Bürgerrechtsbewegung. Und es ist zum Teil ein bisschen schlimmer geworden, andererseits ist das ein bisschen besser geworden. Und er wollte einfach so ganz deutlich zeigen, dass wir müssen immer noch kämpfen, weil wir sind nicht frei. Und ich finde, das ist so Baldwin sozusagen, dass es, wir sind immer noch nicht frei. Und er versucht zu sagen, okay, wir können das besser machen. Wir können uns gucken. Wir können nicht nur so besser sein, aber wir können eine bessere Gesellschaft bilden, wenn wir einfach begreifen, dass wir können Leute auch abgrenzen und wir können Leute auch unterdrücken. Und wir müssen uns selbst einfach so drin gucken, um das zu ändern.
Also ich habe auch das Gefühl, genau das ist nämlich die Sache, dass James Baldwin, glaube ich, dass es ihm wichtig ist zu vermitteln, dass eben Schwarz und Weiß eigentlich erstmal gesellschaftliche Zustände sind, aber es erstmal der Mensch an sich, egal ob schwarz oder weiß, nicht limitiert ist oder dass alle Menschen gut und schlecht sein können und auch schwarze Menschen gut und schlecht sein können und weiße Menschen auch gut und schlecht sein können, nur dass die Systeme, also gerade in den USA durch die Segregation, bestimmte Verhältnisse geschaffen werden, die einfach Menschen befähigt, in dem Fall weiße Menschen befähigt, über andere zu herrschen und schwarze Menschen entmächtigt. Und das macht natürlich was mit dem, wie man einander betrachtet und dem, wie man sich selber in der Welt verortet. Aber letztendlich schlummert das in allen Menschen. Ich glaube, das ist ein bisschen das, was er auch in diesem Zitat sagt.
Das Monströse schlummert in
genau,
uns allen.
Er sagt ja am Ende, du könntest dieser Polizist sein, du könntest dieses Monster sein. Mhm. Also sobald man in einer Machtposition wäre, könnte man auch genau diese Unterdrückung selber ausführen, egal wie man aussieht, welche Hautfarbe. Also ich glaube, es war auch wichtig, James Baldwin war es auch immer wichtig, irgendwie ähnlich wie Toni Morrison und so, dass sie auch sagen wollten, natürlich, schwarze Menschen sind nicht schlecht, aber schwarze Menschen sind auch nicht gut. Schwarze Menschen sind einfach Menschen wie alle anderen.
Das ist so lustig, dass man das sagen muss.
Ja, ja, das ist so, und es kommt einem so bescheuert vor, so banal, aber das war natürlich in diesen, gerade in diesen Zeiten und vor allen Dingen, was man auch von schwarzen Menschen hören wollte. Da musste man, glaube ich, immer so ein bisschen gegenarbeiten. Also, dass vor allen Dingen James Baldwin an der Komplexität der Menschen interessiert war, das ist, glaube ich, das eine. Das andere, was ich sagen wollte, war, weil Sie haben ja gerade auch schon erwähnt, dass so ein bisschen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre James Baldwin stiller wird und es auch stiller um James Baldwin wird. Aber ich würde auch sagen, das ist natürlich auch eine Zeit gewesen, wo die Bürgerrechtsbewegung durch sehr brutale Ereignisse auch sehr geschwächt worden ist. Martin Luther King ist ermordet worden, Malcolm X ist ermordet worden. Und gerade auch der Tod von Martin Luther King, aber auch von Malcolm X hat James Baldwin ja auch schwer beschäftigt. Und ich würde auch sagen, zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Dokumentarfilm entstanden ist, sehe ich zumindest einen auch erschöpften und desillusionierten James Baldwin, der immer noch an das glaubt, was er auch seit Jahren gepredigt hat oder vermittelt hat, aber doch auch sieht, ich glaube, daher kommt dieser Satz, niemand will wirklich frei sein und Liebe ist nicht wirklich eine beliebte Bewegung. Also ich glaube, man muss auch sehen, wie lange James Baldwin eben gekämpft hat oder eben versucht hat, das Menschen zu zeigen in so vielen Büchern, in so vielen Texten, in so vielen Debatten. Angefangen mit seinen Büchern in den 50ern. Also ich kann mir das gar nicht ausdenken, als Person, die selber schreibt, die schon nach 4 Jahren gefühlt sehr erschöpft ist.
Identitätskrise.
Eine Identitätskrise hat. Und eine Desillusionierung, ein Gefühl der Desillusionierung hat. Also was das auch für eine Last sein muss, die da auf James Baldwins Schultern lag.
Um das nur ganz kurz, was Sie sagen, noch, wie soll ich sagen, zu belegen mit einer Jahreszahl. Seine ersten Essays sind so 1948, 49 erschienen, darunter einer, der Journey nach Atlanta oder so ähnlich heißt, Reise nach Atlanta. Und wo bereits beschrieben wird, beispielsweise, wie brutal die Polizei einerseits in Harlem sein kann gegenüber schwarzen Menschen, andererseits erst recht aber im Süden, in Georgia. Und dass da 1948, 49 die ersten Schwarzen auch Polizisten werden und dass die progressiven Weißen natürlich toll finden, weil das ist der Fortschritt, dass jetzt auch African Americans Polizisten werden können. Und Baldwin aber in dem Moment total klar ist, dass das erstens die Institution der Polizei nicht besser macht und zweitens die African-American-Individuen, die dann als Polizisten agieren, eigentlich sogar noch mehr Lust haben, Schwarze festzunehmen, Schwarze zu schlagen und so weiter. Aber das vielleicht nur als Assoziation dazu, dass James Baldwin, als der Ton war, den wir gehört haben, um 1970 bereits 20, 22 Jahre auf dem Buckel hatte und trotzdem noch versucht zu predigen, in der Tat. Also der war schon ein bisschen around zu der, zu der Zeit.
Und er hat auch diese wahnsinnigen Durchbrüche. Also er hat das Ende der Segregation mitbekommen sozusagen. Er hat geliebt, als der Civil Rights Act dann tatsächlich umgesetzt worden ist. Aber er hat eben auch gesehen, was das für Konsequenzen hatte. Also dass diese Bürgerrechtsbewegung und die damaligen Figuren der Bürgerrechtsbewegung so brutal aus dem Leben genommen worden sind. Ich glaube, das hat ihn auch schon sehr erschüttert.
Ich würde gerne was aufgreifen, was Sie beide auf unterschiedliche Weise vorhin gesagt haben. Nämlich das, was James Baldwin da gepredigt habe, die Schwierigkeiten, nicht heterosexuell zu sein, beispielsweise erzählt, aber deutlicher noch über die Qualen, rassistisch behandelt zu werden, erzählt, das sei übertragbar auf heute, obwohl die Texte 50, 60, 70 Jahre alt sind. Wie funktioniert das, wenn das stimmt? Also wieso ist das übertragbar? Denn es hat sich ja was verändert. Es gibt gleiche Rechte in den USA. Es gibt nicht mehr diese Segregation in den USA, zumindest nicht verankert im Gesetz. Und trotzdem war Baldwin zu Lebzeiten 70, 80 Jahre sehr bitter und hat eben darüber geklagt, naja, also außer Oberflächliches hat sich nicht wirklich was geändert. Tiffany Flo Will, vielleicht können Sie anfangen, denn Sie leben ja in den USA. Also wie funktioniert dieser Gedanke, dass man das übertragen kann, was der alte Mann damals geschrieben hat?
Ja, ich finde besonders mit der Civil Rights Voting Act, heutzutage ist das noch schlimmer geworden, obwohl das war toll damals, aber jetzt ist das ganz schön schlimmer geworden, dass viele Leute können nicht stimmen. Und sie machen das mit Absicht, dass besonders schwarze Leute, marginalisierte Leute, sie können einfach so nicht abstimmen in den USA. Sie haben das ein bisschen verschränkt.
Aber wie funktioniert das, das Abhalten vom Wählen?
Durch Vorbestrafung. Ich meine, das ist... Genau.
Also und, nein, bitte. Ich wollte dir nur zur Seite springen, aber ich wollte dir nicht dein Talking Point wegnehmen. Also dass dadurch, dass überproportional viele schwarze AmerikanerInnen verurteilt oder in Gefängnissen sind, also dass das schwarze AmerikanerInnen besonders oft trifft, kreiert das auch die Situation, weil Leute, die vorbestraft sind, die dürfen nicht wählen. Und somit hat das in irgendeiner Form auch System, dass eine Bevölkerungsgruppe, die übermäßig von der Polizei kontrolliert wird, dann auch im Justizsystem übermäßig hohe Strafen erfährt, dann wiederum sich auf die Demokratie auswirkt, weil in vielen Bundesstaaten Leute, die vorbestraft sind, nicht wählen dürfen. Und das wirkt sich dann wieder auf die Wahlkraft der Afroamerikanerinnen aus. Das ist, glaube ich, ein großer Grund, aber Tiffany kennt es wahrscheinlich noch mehr.
Ja, und ich finde, das ist natürlich sehr schwer mit Gewalt mit der Polizei immer noch. Man sieht das nicht nur mit so Michael Brown, sondern auch mit unterschiedlichen Leuten. Und das ist fast jeden Tag. Leute werden erschossen, ermordet. Und besonders auf der Straße, in einer Kirche, überall. Und man konnte einfach so sterben. Und von verschiedenen Leuten hier in den USA ist es das Gefühl, dass wir leben in 60er Jahren nochmal. Dass es diese beschränkte Rechte, diese beschränkte Wege, frei zu sein oder Freiheit zu kriegen.
Also trotzdem gibt es ja seit den 1970er Jahren gerade auch in den Südstaaten also Politikerinnen und Politiker, die afroamerikanisch sind oder herkommen. Es gibt African Americans in verschiedenen Machtpositionen. Es gab berühmterweise den Präsidenten Obama und so weiter. Und ganz kurz vielleicht auch noch eine persönliche Erfahrung. Ich hatte letztes Jahr das Glück, eine Reise durch den Süden zu machen. Also kurz gesagt von Atlanta nach New Orleans. Und natürlich konnte ich da überall hin. Ich konnte an Autobahnraststätten halten, wo man in den 60er Jahren als schwarzer Mensch noch nicht hätte halten können. Ich konnte frei durch die Innenstädte laufen und so weiter. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich bedroht werde. Und noch eine andere Beobachtung daneben. Dieses Civil Rights Movement der 50er und 60er Jahre ist in all diesen Orten in Montgomery, Alabama und so weiter historisiert. Es gibt eine Heldengeschichte dieser Geschichte. Und das bringt mich jetzt noch einmal zu der Frage, hat es nicht sowas wie Fortschritt gegeben?
Ich würde sagen, es gibt Gleichzeitigkeiten. Natürlich, es wäre vermessen zu sagen, es gäbe keine Fortschritte. Natürlich haben sich Dinge verändert. Und wenn ich daran denke, wie ich mich durch die USA bewegen kann und wie ich dieses Land kennenlerne und wie das Land ist, was meine Mutter Anfang der 70er Jahre verlassen hat, ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Aber zum Beispiel finde ich es interessant, dass wenn meine Mutter, die fast nie zurückkehrt in die USA, weil sie, glaube ich, auch teilweise traumatisiert ist von dem, wie sie aufgewachsen ist, also durch den Rassismus, den sie da erfahren hat. Aber wenn sie zurückkommt, sagt sie, teilweise kommt es ihr segregierter vor, jetzt, als damals, als sie zur Schule gegangen ist. Also weil sie mitten in der Bürgerrechtsbewegung quasi auch zur Schule gegangen ist und also in einer Zeit, wo auch viel aufgebrochen wurde. Und ich glaube, gerade in Deutschland denken wir, wenn wir an Rassismus denken, beschreiben wir das immer als eine Feindseligkeit von weißen Menschen, Schwarzen gegenüber. Und das ist natürlich ein großer Teil, der Rassismus aufrechterhält. Aber das Fatale, das Fiese an Rassismus gerade in den USA ist, dass es das noch nicht mal braucht, um diese Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten. Ich will das gar nicht mindern, dass natürlich es ein wahnsinniger Fortschritt ist, dass man in den Südstaaten als schwarzer Mensch an einer Raststätte nicht sofort denkt, das ist aber lebensgefährlich für mich, weil es gab auch andere Zeiten. Aber die Bewegungsfreiheit, die man vielleicht auch hat als schwarzer Mensch, der von außen reinkommt, der Rassismus oder die Konsequenzen von Rassismus in den USA sind teilweise, finde ich, noch sehr viel tiefer, stecken noch sehr viel tiefer als mit dem alltäglichen Umgang der Menschen miteinander. Weil zum Beispiel viele Teile meiner Familie sind schwarze Mittelschicht, aber es gibt auch Teile meiner Familie, die relativ arm sind. Und dort, wo diese Menschen leben, da kommt niemand hin. Also es ist dann doch noch diese Isoliertheit, die viele schwarze AmerikanerInnen haben, durch die Konsequenzen von jahrzehntelanger rassistischer Politik, die besteht auch heute noch und die vermindert auch heute immer noch den Anschluss an Gesellschaft für viele schwarze AmerikanerInnen. Das ist heute immer noch so. Und wenn man sich die Zustände, die Schulen anguckt, die Infrastruktur anguckt, von den Wohnorten, wo viele schwarze Menschen leben und dann so eine Gesetzgebung wie Affirmative Action, also die Garantie, dass eine gewisse Zahl an Minderheiten in Colleges aufgenommen werden, dass das zum Beispiel gekippt worden ist, dass das jetzt nicht mehr so ist, wird einfach eine Generation, die jetzt aufwächst, von schwarzen AmerikanerInnen nochmal besonders hart treffen. Also es gibt nicht nur ein nach vorne, es gibt auch ein Zurück durch einen vermeintlichen Fortschritt, den man irgendwo vielleicht durch Repräsentation, einer steigenden Repräsentation feststellen kann, wird auch wieder was zurückgerollt, was noch längst nicht erledigt oder ausgeglichen ist. Und wenn wir von den Südstaaten sprechen, ja, es gibt vielleicht die Heldengeschichte der Bürgerrechtsbewegung, aber dagegen steht auch immer noch in den Südstaaten eine nicht aufgearbeitete Geschichte der Südstaaten, die damals einen Krieg geführt haben für die Sklaverei. Und ich finde, das wird auch nicht besonders gut aufgearbeitet. Und wenn wenn man durch die Südstaaten geht, dann sieht man immer noch, dass da Menschen als Helden gefeiert werden in Form von Monumenten, die damals in den Krieg gegen die Amerikaner sozusagen gezogen sind, um sich für die Sklaverei, um sich für die Versklavung schwarzer Menschen einzusetzen. Und dass sie diesen Krieg verloren haben, das ist auch nicht richtig aufgearbeitet. Und das spürt man auch noch sehr stark in den Südstaaten. Also da gibt es noch sehr viel zu tun für die USA.
Ich wusste gar nicht, wie krass das ist, dass ich mir das alles anhören muss, weil ich jetzt gerade, wie sagt man, nochmal den Advocatus Diaboli gespielt habe. Aber ganz herzlichen Dank für diese Ausführung. Darf ich nochmal dazu sagen?
Ich habe in so South Carolina gelebt und es ist genauso, wie Alice beschrieben hat. Es gibt No-Go-Zones immer noch in South Carolina, wo ich auf jeden Fall wusste, dass ich kann nicht zu dieser Stadt gehen, weil es gibt immer so diesen Kampf gegen Sklaverei und sie sind so enttäuscht, dass sie haben verloren. Und das ist auch das. Sie haben das nicht so richtig bearbeitet. Sie versuchen immer noch, so Leute zu unterdrücken. Sie möchten schwarze Leute nicht dabei haben, obwohl schwarze Leute sind überall. Das ist immer so eine Sache in südlichen Städten, besonders South Carolina, wo man immer noch diese Confederate-Fahne gesehen, wann ich in South Carolina studiert habe. Und ich fand das sehr, sehr, sehr interessant, dass es immer so nicht nur mit der Bürgerkrieg zu tun, nicht nur mit Integration zu tun, das hängt mit, was ist einfach so weiße Identität in die südlichen Städte. Und sie müssen mehr bearbeiten. Und sie haben das nicht so richtig gemacht.
Wenn man Plantagen in diesen Südstaaten besuchen will heutzutage, dann ist die Regel, dass man die Herrenhäuser besuchen kann. Und die Regel ist nicht, dass man auf diesen ehemaligen Plantagen gezeigt bekommt, was für blutige Arbeitslager das waren. Mhm. Aber das nur, um nicht nur der Advokat des Teufels zu bleiben. Ja. Ich würde jetzt gerne so gegen Schluss ganz kurz noch auf die Übertragbarkeit oder auf Deutschland zu sprechen kommen. James Baldwin war in den letzten 20 Jahren spätestens seines Lebens auch umgeben von ein paar interessanten schwarzen Frauen. Ich nenne mal ein paar. Maya Angelou, eine große Autorin, die fast zur Familie Baldwins gehörte. Toni Morrison, die Nobelpreisträgerin, für die Alice Hastert jetzt gerade ein Nachwort geschrieben hat, wenn ich das richtig
sehe. Für sehr blaue Augen, genau. Die neue.
Und Audre Lorde. Einige andere auch noch lasse ich jetzt weg. Audre Lorde ist amerikanische, auch Bürgerrechtlerin, auch im Feld des sowohl Antirassismus als auch für die Rechte und für die Entfaltung von nicht heterosexuell lebenden Menschen. So nenne ich das jetzt mal. Und nicht zuletzt war Audre Lorde auch längere Zeit in Deutschland, in Berlin. Ist die so eine Art Missing Link zwischen James Baldwin und Deutschland oder übertreibe ich das jetzt?
Ja, Missing Link. Ich würde das nicht so ganz sagen, aber es gibt doch natürlich eine Verbindung. Sie haben so zusammen ein Gespräch geführt, das war so 86, denke ich mal.
Also Audre Lorde und James Baldwin.
Audre Lorde und James Baldwin, genau. Und das war toll, aber das war so ein bisschen schwer für Baldwin zu verstehen, wie so Gender, Geschlechtsrollen und so weiter, wie das funktioniert damals.
Ein Aspekt, an den ich mich ungefähr erinnere, ist, dass Audre Lorde darauf besteht, dass eine schwarze Frau eine andere Perspektive auf die Welt hat als ein schwarzer Mann.
Genau.
Und wenn ich mich recht erinnere, James Baldwin braucht einige Runden, um das zu verstehen.
Genau. Aber ich finde, dass Baldwin war sehr, sehr interessiert über so Europa. Diese ganze so Fremdem im Dorf, wenn er über seine Zeit in der Schweiz geschrieben und wie das war und wie das hängt auch mit der amerikanischen Identität und alles zu tun. So für mich ist das nicht nur so ein Missing Link, sondern er war so sehr, sehr interessiert, wie das mit Rassismus, Empire und alles in Europa war. Und er hat das einfach so die Verbindung gesehen zwischen Leuten aus der Diaspora.
Das verstehe ich, aber auch das nochmal anders gefragt ist von mir. Ich war vielleicht auch gar nicht ganz so deutlich mit meiner Frage gerade. Wenn man James Baldwin liest, dann hat man erstmal zu tun mit Geschichten, die sich auf die US-amerikanische Geschichte beziehen. Mhm. Und James Baldwin, beide Eltern kommen aus diesen Südstaaten, über die wir gerade gesprochen haben. Die Großmutter war selbst noch in die Versklavung geboren. Das heißt, er ist richtig Teil dieser Versklavungsgeschichte. Und wenn man den Anfang des 21. Jahrhunderts in Deutschland liest, dann könnten sich Teile des Publikums immer als erstes denken, ach, damit habe ich ja nichts zu tun. Und die Frage ist, gibt es da nicht trotzdem auch Nähen oder Benutzbarkeiten oder was macht man als deutscher Leser Anfang des 21. Jahrhunderts mit James Baldwin, Alice?
Es gibt, das habe ich auch auf meinem Instagram-Profil gepostet, um auch die Instagrammabilität von James Baldwin nochmal zu erwähnen, ein Gespräch zwischen Maya Angelou und James Baldwin, was man auch auf YouTube finden kann. Und da erzählt er von einem Besuch in Deutschland und erzählt eben genau von dem. Erzählt von dem deutschen Publikum, das so Mitgefühl zeigt für das Leid der schwarzen Amerikaner, AmerikanerInnen, und das aber ja in Deutschland, dass man so schwarze Menschen nicht behandeln würde. Und da hält dann James Baldwin auch gegen und sagt, wenn ihr das Problem der schwarzen Amerikaner verstehen wollt, wenn ihr verstehen wollt, wen das betrifft, dann schaut aus dem Fenster und schaut, wer eure Straßen kehrt. In den USA heißt es das Problem der Schwarzen, hier ist es das Problem der Migranten sozusagen. Also schon damals sieht ihr diese Parallelen und weist das auch zurück, dass sozusagen die Deutschen oder auch die EuropäerInnen im weiteren Sinne nichts damit zu tun hätten und ja ganz anders wären. Weil diese Mechanismen von Macht und welche Geschichten wir uns erzählen, wo es okay ist, dass manche Menschen weniger haben als andere Menschen, dass sie irgendwie ausgebeutet werden, wo wir die rassistischen Narrative brauchen, um uns das irgendwie vor uns zu rechtfertigen, die gibt es natürlich in Deutschland auch. Und die unterscheiden sich nicht so sehr von den Narrativen, die die schwarzen Menschen in den USA betreffen. Und ich glaube auch, das wusste James Baldwin auch und hat das auch zurückgewiesen sozusagen.
Ja, Tiffany Florville, letzte Frage geht an Sie. Wenn ein deutsches Publikum heute James Baldwin liest, Sie, die Sie sich so gut auskennen mit afrodeutscher Geschichte, sitzend in New Mexico of all places, worauf sollte dieses deutsche Publikum heute achten?
Das ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, The Fire Next Time. Sie müssen einfach so The Fire Next Time lesen. Aber besonders Fremde im Dorf, wie das war für Baldwin damals, als ein schwarzer Mann in der Schweiz zu sein. Ja. Welche Erfahrungen er hat und was es war für ihn, in Europa zu sein und was eine weiße Gegend zu leben. Und ich glaube, solche Texte von Baldwin helfen uns, das ein bisschen besser zu begreifen, dass Rassismus ist hier in Europa, das ist nicht nur in den USA. Und das ist häufig passiert, besonders in Deutschland, aber auch in Frankreich, wo sie sagen, oh, Rassismus, das ist nur in den USA, wir haben kein Problem hier mit Rassismus. Ich habe so einen Typ getroffen, hat das sofort gesagt und ich war total schockiert, wo ich dachte, okay, wie bitte? Kein Rassismus in Deutschland, okay. Deswegen ist es sehr wichtig, solche Bücher zu lesen, solche Perspektive von Europa zu kriegen, besonders von Baldwin. Er hat auch viel über Europa geschrieben und deswegen sollen Leute in Deutschland seine Texte lesen.
Okay, ich wiederhole kurz nochmal die beiden Titel. Fremder im Dorf war der eine und The Fire Next Time war der andere, den Sie genannt haben. Tiffany Florville und Alice Hasters, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch über James Baldwin, der heute 100 geworden wäre. Danke.
Vielen Dank.
Danke, danke.
James Baldwin zum 100. Geburtstag. Das Gespräch in der Reihe Literatur und Wissenschaft wurde von René Agiga moderiert. Und wer Lust bekommen hat, Baldwin zu lesen, das erwähnte Buch, das ihn auch weltberühmt machte, Nach der Flut das Feuer, ist als Taschenbuch bei DTV erschienen. Neu auf Deutsch kamen zum 100. Geburtstag unter anderem der Roman Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort? Und der Essay Kein Name bleibt ihm weit und breit, ebenfalls im DTV-Verlag heraus.